NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 12. August 1970. Die Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Vertrags.
Heute haben wir einen Anfang gesetzt, damit Menschen nicht mehr im Stacheldraht sterben müssen, bis die Teilung unseres Volkes eines Tages hoffentlich überwunden werden kann.
Willy Brandt, deutscher Bundeskanzler, in einer Fernsehansprache direkt aus Moskau.
Es war furchtbar schwierig, aber wir haben doch eine ganze Menge erreicht.
Egon Bahr, Staatssekretär im Kanzleramt, Willy Brandts Chefstratege und Unterhändler in der Sowjetunion per Telefon. Moskau, 12. August 1970. Festakt im prunkvollen Katharinensaal des Kreml. Im August 1939 wurde hier der berüchtigte Nicht-Angriffspakt zwischen Hitler und Stalin besiegelt. Jetzt, 31 Jahre und einen Weltkrieg später, reichen wieder Sowjets und Deutsche einander die Hand. Über Gräber und ideologische Gräben hinweg. Alexei Kosygin und Andrei Gromyko auf russischer, Willy Brandt und sein Außenminister Walter Scheel auf der deutschen Seite.
Wir haben einen Vertrag, der uns eingebettet in den Schutz der Allianz und in die Freundschaft mit unseren westlichen Partnern jetzt auch ein Tor nach Osteuropa hin öffnet.
Formuliert Scheel und fügt dann hinzu,
ein Tor, das für uns in Deutschland neue Möglichkeiten eröffnet.
Das war das Entscheidende. Dem deutsch-sowjetischen Abkommen über Gewaltverzicht und die Unverletzlichkeit nationaler Grenzen in Europa würde ein deutsch-deutscher Vertrag folgen, hoffte man in Bonn. Und wusste aber auch,
ohne die Sowjetunion lief überhaupt nichts.
Der Historiker Heinrich August Winkler.
Es war ganz klar, dass alles, was wie ein Herausbrechen der DDR aus dem Ostblock wirken könnte, kontraproduktiv sein würde. Nichts lief ohne die Zustimmung der Sowjetunion.
Den großen Bruder der kleinen DDR.
Ebenso musste das deutsch-polnische Verhältnis bereinigt werden, schließlich auch das deutsch-tschechoslowakische Verhältnis, aber da gab es wenigstens keine offenen Grenzfragen.
Wie im Falle des Landes, das deutsche Truppen 1939 überfallen hatten. Noch, 25 Jahre nach Ende des Dritten Reichs, noch erkannte ja die Bundesrepublik die Oder-Neiße-Linie als polnische Nachkriegsgrenze nicht an.
Diese Ostverträge waren ein Gesamtkunstwerk. Es musste alles sich zusammenfügen, auch in der richtigen Reihenfolge, damit am Ende wirklich Verbesserungen für das geteilte Deutschland herauskamen. Deswegen war es wichtig, dass zunächst der Moskauer Vertrag abgeschlossen wurde, gefolgt dann im Spätjahr 1970 vom Warschauer Vertrag.
Mit seinem weltweit Beachtung findenden Prolog, nur Stunden vor der Unterzeichnung. Willy Brandts historischem Kniefall vor dem Warschauer Ghetto-Ehrenmal. Wenige Wochen später erlaubt die UdSSR direkte Verhandlungen zwischen Ost-Berlin und Bonn. Im September 1971 ist ein Berlin-Abkommen in trockenen Tüchern. Flankiert wird der Viermächtevertrag über Berlin von Abmachungen, die Transit und Verkehr erleichtern. Erstmals nach 19 Jahren werden wieder Telefonverbindungen zwischen dem Ost- und dem Westteil Berlins geschaltet. Auch wenn jedes Gespräch nur 3 Minuten dauern darf. 1972 schließlich der deutsch-deutsche Grundlagenvertrag und im Dezember 1973 als letzter der Ostverträge der Kontrakt Bonns mit Prag. Darin wird endlich das Münchner Abkommen von 1938 über die Eingliederung des sogenannten Sudetenlandes in reichsdeutsches Gebiet für nichtig erklärt. Im selben Jahr 1973, 28 Jahre nach Ende des Naziregimes, dürfen die Deutschen auch ihre Rückkehr in die internationale Völkergemeinschaft feiern. BRD und DDR werden Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Der Deutschlandkonflikt hatte das bis dato verhindert. DDR gibt's für uns nicht. Seit Gründung des zweiten deutschen Staates im Oktober 1949 ist das am Rhein die Doktrin. Man redet von Zone oder von Pankow, dem Ostberliner Bezirk, wo die DDR-Politprominenz residiert. Bonn erhebt den Alleinvertretungsanspruch für alle Deutschen.
In der Sofke-Zone gibt es keinen freien Willen der deutschen Bevölkerung. Die Bundesrepublik Deutschland ist allein befugt, für das deutsche Volk zu sprechen.
Im Übrigen besteht die Regierung Adenauer auf den Vorkriegsgrenzen von 1937. Die Welt ist schwarz-weiß, zerfällt in Gut und in Böse. Blockdenken hüben wie drüben. Auch der spätere Architekt der Ostverträge Egon Bahr, in den 1950er Jahren Bonner Korrespondent des RIAS Berlin, ist überzeugter Antikommunist.
Ja, natürlich war ich ein kalter Krieger. Wir fühlten uns ja bedroht.
Der Staatssekretär im Bonner Auswärtigen Amt, Walter Hallstein, entwickelt 1954-55 die sogenannte Hallstein-Doktrin. Sie besagt:
Wer die Deutsche Demokratische Republik anerkennt, der begeht einen unfreundlichen Akt gegenüber der Bundesrepublik und,
so Heinrich August Winkler,
die logische Konsequenz musste dann sein, der Abbruch der diplomatischen Beziehungen.
Zwar wird die Hallstein-Doktrin nur zweimal angewandt, im Falle Jugoslawiens und Kubas. Aber sie lähmt bis weit in die 60er Jahre die bundesrepublikanische Außenpolitik und führt zu grotesken Stellvertreterkämpfen auf internationalem Parkett. 1965 lädt Ägyptens Präsident Nasser SED-Chef Walter Ulbricht zum Staatsbesuch an den Nil. Hocherfreut sagt Ost-Berlin zu. Bonn ist beleidigt, streicht Kairo die Wirtschaftshilfe und nimmt diplomatische Beziehungen zu Ägyptens Erzfeind Israel auf. Die Retourkutsche aus der arabischen Welt? 9 Staaten brechen ihre Kontakte zur Bundesrepublik ab. Am Ende sieht sich Nasser zu einer peinlichen Verrenkung gezwungen. Empfang Ulbrichts in allen Ehren, ja, aber keine offizielle Anerkennung der DDR. Bonns Antwort? Der Geldhahn wird wieder aufgedreht. Der innenpolitische GAU, 13. August 1961.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa...
Der Bau der Mauer, so Historiker Winkler, habe eine Illusion enthüllt.
Die Illusion, man könne durch eine Politik der Stärke Deutschland so einfach wiedervereinigen. Das heißt, die Sowjetunion davon überzeugen, dass sie die DDR preisgeben muss.
Was also tun? Und vor allen Dingen, wer? Bundeskanzler Adenauer glänzt in den Tagen des Mauerbaus durch Abwesenheit. Er reist erst 9 Tage nach dem 13. August in die geteilte Stadt. Die Alliierten unternehmen nichts. Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt ist mutterseelenallein.
Und das bedeutete,
so Egon Bahr in den dramatischen Augusttagen 1961 Brandts Pressesprecher,
dass wir nun zu überlegen hatten, wenn praktisch niemand half, dieses Ding wegzubringen, müssen wir in West-Berlin am schwächsten Punkte versuchen, uns selbst zu helfen, um diese Mauer vielleicht wenigstens für Stunden durchlässig zu machen.
1963, knapp 2 Jahre, einen Mord, den am Mauerflüchtling Peter Fechter, und eine Kuba-Krise später, steht eine erste Konzeption.
Das hieß dann Wandel durch Annäherung. Und ich habe das dem Brandt gezeigt, hat er durchgelesen, hat gebrummt, ja, in Ordnung.
Wandel durch Annäherung. Den Status quo anerkennen, um ihn dann zu verändern.
Wir hatten im Sinn, sich dem Osten zuzuwenden, sich ihm zu öffnen und damit ihn zu öffnen und dann die Voraussetzungen zu schaffen, um die Situation zu ändern. Das heißt, einen langen, langen Weg zur deutschen Einheit, nachdem der direkte Weg kaputt gegangen war.
Die Reaktion auf das Konzept Wandel durch Annäherung? Verrat, tönt es geschlossen aus den Reihen von CDU und Vertriebenenverbänden, und Verkauf der deutschen Interessen. Barer Unsinn, formuliert selbst der SPD-Bundestagsabgeordnete Herbert Wehner und findet sich witzig. Barer, geschrieben mit H. Und Ost-Berlin?
Die Leute im Politbüro in der DDR nannten es nicht ganz falsch Aggression auf Filzlatschen.
Der 2013 verstorbene DDR-Schriftsteller Peter Ensikat.
Und es stimmt, es war Aggression auf Filzlatschen.
Doch Berlins regierender Bürgermeister handelt Passierscheinabkommen aus. Ganz, ganz langsam kommt Bewegung in die erstarrten Fronten. 1966 geht Willy Brandt als Außenminister einer großen Koalition nach Bonn. Bahr geht mit, als Leiter des Planungsstabs im Auswärtigen Amt. Das bedeutet, Wandel durch Annäherung wird am Rhein Thema. Heinrich August Winkler.
Innerhalb des sogenannten bürgerlichen Lagers war es vor allem die FDP, die dieselbe Position vertrat. Eine Art von de facto Anerkennung der DDR, um der geteilten Nation das Zusammenleben zu erleichtern.
1969 gewinnt Willy Brandt die Bundestagswahl. Egon Bahr wird Staatssekretär im Kanzleramt. Noch vor Brandts berühmter Mehr-Demokratie-Wagen-Regierungserklärung reist Bahr als Anwalt der sozialliberalen Entspannungspolitik nach Washington. Denn
es gab Widerstände von Seiten konservativer Amerikaner, die befürchteten, Deutschland, das heißt die Bundesrepublik, könnte nach Osten abdriften.
Auch Henry Kissinger gehört zu den Skeptikern.
Der war misstrauisch.
Egon Bahr.
Und als er mich dann gelöchert hat, immer weiter mit Fragen und, habe ich ihm gesagt, Henry, ich bin nicht hierher gekommen, um zu konsultieren. Ich bin hierher gekommen, um zu informieren. Wir werden es machen. Wir haben uns das überlegt.
Wandel durch Annäherung.
Dies war ein langer Weg. Wir sind auch noch nicht am Ende des Weges.
Willy Brandt, Friedensnobelpreisträger und Ehrenvorsitzender der SPD. Am Tag des Mauerfalls 1989 vor dem Schöneberger Rathaus.
Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört.
Ich würde die These unterstreichen, dass die Ostpolitik dazu beigetragen hat, dass der Ostblock ohne Chaos, ohne Bürgerkrieg, ohne Blutvergießen am Ende zusammengebrochen ist. Aber das war nicht die einzige Voraussetzung.
Historiker Heinrich August Winkler weist hin auf den NATO-Doppelbeschluss, der zu einem rasanten Anwachsen der Friedensbewegung führte und die UdSSR zu Militärausgaben zwang, die den wirtschaftlichen Ruin des Landes beschleunigten. Schließlich war da noch die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Helsinki 1975.
Das hat eine ungeheure Wirkung gehabt im Sinne der Ermutigung von Bürgerrechtsgruppen in der Tschechoslowakei, Charta 77 als Stichwort, oder in Polen, Gründung von Solidarność.
Helsinki als Ausweitung der bilateralen Ostpolitik zu einer multilateralen, gesamteuropäischen Politik. Fast wörtlich, ist Egon Bahr stolz, sei das Prinzip der Gewaltlosigkeit aus den Bonner Ostverträgen in die Schlussakte übernommen worden.
Man kann sicher sagen, dass die Reformpolitik Gorbatschows und das neue Denken ohne Helsinki fast nicht vorstellbar sind, also auch nicht ohne unsere bilaterale Ostpolitik, die in Moskau begonnen hat.
Ja, stimmt Heinrich August Winkler zu. Betont aber auch,
dass die Ostpolitik in den 80er Jahren noch eine andere Dimension gezeigt hat, nämlich den Vorrang der Stabilität vor den Menschenrechten. Mit der Folge, dass Bürgerrechtsbewegungen wie Solidarność jetzt als irritierend empfunden wurde, als Störfaktoren wahrgenommen wurden.
1981 verhängt Warschau das Kriegsrecht und verbietet die unabhängige Gewerkschaft. Entsetzt blickt die Welt auf Polen. Die USA protestieren. Bundeskanzler Helmut Schmidt, auf Staatsbesuch in der DDR, hält sich zurück.
Das heißt, man hat um des Vorrangs der erreichten Verbesserung im geteilten Deutschland willen die Bürgerrechtsgruppen in Polen und den anderen kommunistischen Staaten eher entmutigt. Und das ist eine Kehrseite der Ostpolitik in den 80er Jahren, über die man auch sprechen muss.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Vertrags am 12. August 1970. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.